Triebwerkswracks SpaceX birgt Starship Booster 13 aus dem Meer. Starship Start 10 rückt näher. Ship 37 for Static Fire Test. SpaceX zeigt Design von neuem Starship Startkomplex. Falcon 9 Booster vor 30. Start. Chinas Blick auf Mond und Erde. ESA und DLR öffnen ihre Türen in Köln für neue Talente und Fallschirmtest für Mars. Das und noch mehr mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Untote, die aus dem Meer kommen. Die Triebwerkssektion von Booster 13 ist zurück und ihr Anblick ist nicht für schwache Nerven. Wie das rostige Relikt eines gescheiterten Experiments wurde das untere Ende des Super Heavy Boosters aus dem Golf von Mexiko geborgen. Stimmt ja auch irgendwo vielleicht ein bisschen. Auf Bildern können wir deutlich erkennen, wie stark die Struktur deformiert und angegriffen ist. Elon Musk kommentierte den Moment mit einem fast schon melancholischen Ton wie die Ruine einer längst toten Zivilisation. Booster 13, der flog auf IFT 6 und wurde nach der Stufentrennung aufgrund einer Beschädigung des Fangturms während des Starts in Richtung Meer in der Nähe des Startplatzes abgelenkt. Die Bilder, die erinnern an die Bergung von Booster 11, der flog am 6. Juni auf IFT 4, landete geplant weich im Golf von Mexiko und wurde dann im September 2024 geborgen. In der Starbase herrscht wieder Hochbetrieb. Sichtbar bereitet SpaceX den 10. Starship-Testflug vor. Im Zentrum steht aktuell Ship 37. Die Forward Flaps des neuen Prototypens, die wurden in der Mega Bay 2 installiert, wo die letzten Montageschritte laufen. Am Pad 1, auch bekannt als OLMA oder OLMA, Orbital Launch Mount A, wurde ein spezielles maßgefertigtes Testgestell installiert. Die Community, die hat sich auf den in Deutschen etwas unglücklichen Namen Starstool verständigt. Auf diesem Testgestell sollte zeitnah Ship 37 für seinen Static Fire Test positioniert werden. Dieser Static Fire, der ist der entscheidende Härtetest der Oberstufe vor einem möglichen Start. Zur Erinnerung, der Booster für diesen Flug, Booster 16, der wurde bereits am 16. Juni statisch Feuer getestet. Alle diese Entwicklungen, die deuten auf eine intensive Phase der Flugvorbereitung hin, auch wenn es noch keinen offiziellen Starttermin für Flug 10 gibt. Ich hatte bereits darüber berichtet, dass nach der Explosion von Ship 36 bei den Aufräumarbeiten ein mobiler Kran umfiel. Dank eines Überflugs von NASA Spaceflight wissen wir, dass der Kran noch immer liegt und jetzt aufgerichtet werden soll. Auf mehrfaches Nachfragen in den Kommentaren, ich kann euch leider nicht sagen, ob der Kranplatz angemessen verdichtet wurde. Am geplanten Starship-Startplatz in Florida, LSC 39A, da trat in der Nacht zum 24. Juli deutlich sichtbar Dampf aus dem Bereich der Chopsticks aus. Ein begleitender Hubsteiger am Turm, der deutet auf routinemäßige Arbeiten hin. SpaceX zeigte keine Reaktion, die auf einen Zwischenfall hindeuten. Dennoch sorgt jede Aktivität am legendären LSC 39A natürlich für erhöhte Aufmerksamkeit. Aber nicht nur am Apollo 11 Startplatz sollen in Florida Starships starten. Spekuliert wurde über den neuen Starship Startplatz in Florida in der Cape Canaveral Space Force Station. Nun gibt's das erste offizielle Rendering des geplanten Pads SLC 37. Man kann gut erkennen, dass die beiden Startanlagen optisch Kopien des neuen Pad B in der Starbase sind. Auffällig auch die großen Wasserbecken, die aktuell vorhandenen Becken erweitern. Apropos Florida, dort ist SpaceX kurz davor, einen neuen Meilenstein oder einen neuen runden Meilenstein in der Geschichte der Raketenwiederverwendung zu setzen. Der Falcon 9 Booster B1067, der wurde auf einem Transport gesichtet, möglicherweise für seinen 30. Einsatz. Sollte sich das bestätigen, wäre B1067 der erste Booster, der diese Marke erreicht. Seit seinem Erstflug im Juni 2021 bei der ISS-Versorgungsmission CRS-22 hat der Booster unter anderem mehrere Starlink-Missionen, einen GPS-3-Satelliten und Crewflüge transportiert. Eine technische Leistung, einen Booster für so viele Flüge fit zu halten, spricht für die robuste Auslegung und ständige Optimierung der Falcon 9. Du willst später mal mit der Raumfahrt was machen, aber suchst noch den passenden Studiengang? Dann ist vielleicht Physik und Technologie für Raumfahrtanwendung dein Studiengang. Angeboten wird er von der Justus-Liebig-Universität Gießen zusammen mit der Technischen Hochschule Mittelhessen. Hier bekommst du dann handfeste Physik kombiniert mit Elektrotechnik und Raumfahrttechnologie. Das Coole, durch die Kooperation der beiden Hochschulen bekommst du das Beste aus beiden Welten, Uni und Fachhochschule, also tiefergehende Theorie und praxisorientierte Lehre. Dazu kommt, du kannst dein Studium super flexibel gestalten, je nachdem, was dich mehr interessiert, willst du mehr Physik oder mehr Elektrotechnik oder Maschinenbau. Ganz ohne Vorpraktikum übrigens. Du kannst also direkt senkrecht durchstarten, sogar mit Fachhochschulreife, denn in Hessen ist ein Uni-Abschluss auch mit Fachhochschulreife möglich. Ja, diese Kombination aus Physik und konkreter Raumfahrtanwendung, die findest du so nirgendwo sonst und das Forschungsumfeld, das ist top. In Gießen wird zum Beispiel an luftatmenden Ionentriebwerken und Raumfahrtelektrotechnik geforscht. Super spannend für alle, die in die Richtung wollen. Wenn du also Bock auf Raumfahrt hast und ein flexibles, praxisnahes Physikstudium suchst, schau dir den Studiengang unbedingt mal an. Link ist unter dem Video. Kommen wir zu den Starts der vergangenen Woche. Am Dienstag, 22. Juli, da startete SpaceX in der Falcon 9 vom SLC 40 in Cape Canaveral mit dem Kommunikationssatelliten O3b Empower. Und zwar 9 und 10, es waren zwei Satelliten. Der Booster, der landete erfolgreich auf dem Roundship Just Read the Instructions. Am Mittwoch, 23. Juli, da folgte eine weitere Falcon 9, diesmal vom kalifornischen Startplatz SLC 4e mit der NASA-Mission Tracers. Die Tracers-Mission ist Teil des NASA-Programms zur Erforschung des Sonnenwindes und seiner Wirkung auf das Magnetfeld der Erde. Die Landung erfolgte an Land auf dem Landeplatz LZ-4 in Vandenberg. Ganz interessant, eigentlich sollte die NASA-Mission Tracers am Dienstag von der SpaceX-Rampe SLC-4E in Vandenberg starten. Doch 45 Sekunden vor dem geplanten Liftoff ertönte plötzlich das Kommando Hold, Hold, Hold. Der Start wurde unmittelbar abgebrochen. Was zunächst wie ein klassisches Range-Problem durch ein Flugzeug oder Schiff im Sperrgebiet aussah, hatte einen ungewöhnlichen Ursprung. Ein Stromausfall in Santa Barbara beeinträchtigte die Kommunikation des zuständigen FAA-Flugkontrollzentrums in Los Angeles. Ohne sichere Freigabe des Luftraums, da durfte nicht gestartet werden. Eine reine Vorsichtsmaßnahme, wie die FAA später erklärte. Am Freitag, den 25. Juli, da brachte eine russische Soyuz 2.1b mit Fregat-Oberstufe 2 Ionosphera-M-Satelliten vom Kosmodrom Vostochny aus in den Orbit. Die Satelliten, die sollen ionosphärische Störungen erfassen. In der Nacht auf Samstag, den 26. Juli, da startete Ariane Space eine Vega C vom Weltraumbahnhof in Kourou mit dem französischen Erdbeobachtungssatelliten CO3D und der Klimamission Microcarp. Die von Airbus entwickelten und gebauten CO3D-Satelliten, die werden der französischen Raumfahrtagentur CNES und den französischen Streitkräften stereoskopische Bilder mit einer Auflösung von 50 Zentimetern liefern. Die Satelliten, die werden staatlichen und kommerziellen Kunden zudem einen 2D-Bilderdienst anbieten. Insgesamt soll die Mini-Konstellation aus 4 Satelliten bestehen. Die sekundäre Nutzlast Microcarp dient der globalen Kartierung von Quellen und Senken von Kohlendioxid. Am Samstagvormittag, 26. Juli, da brachte SpaceX weitere Starlink-Satelliten mit einer Falcon 9 von Cape Canaveral aus ins All. Den Wochenabschluss bildet dann voraussichtlich auch am Sonntagmorgen, 27. Juli, eine weitere Falcon 9 von SpaceX mit Starlink-Satelliten von Vandenberg in Kalifornien aus. Blue Origin hat einen neuen Entwicklungsschritt beim Blue Moon MK1 Mondlander bekannt gegeben. In einem Tweet veröffentlichte CEO Dave Limp ein Bild aus der firmeneigenen Surface Coating Facility. Dort wurde das mittlere Modul des Landers mit der sogenannten Sophie Spray-on-Foam Insulation versehen. Diese speziell aufgetragene Schaumisolierung dient der thermischen Kontrolle während der atmosphärischen Flugphase, insbesondere zum Schutz der kryogenen Treibstoffe. Dieser Schritt ist Teil der finalen Integrationsarbeiten für den geplanten Testflug. Der Blue Moon MK1 Lander, der ist ein zentraler Bestandteil von Blue Origins Engagement im Rahmen des Artemis-Programms der NASA. Apropos Mond, die chinesische Asteroidenraumsonde Tianwen 2 hat Bilder von Erde und Mond aufgenommen. Die Bilder sind in rund 590.000 Kilometern Entfernung von der Erde entstanden. Die Aufnahmen stammen vom Navigationssensor der Sonde und wurden jetzt von der chinesischen Raumfahrtbehörde CNSA veröffentlicht. Tianwen 2 ist Chinas erste Mission zur Asteroidenprobenrückführung und befindet sich auf dem Weg zu Kamoeleva, einem erdnahen Asteroiden. Die Ankunft ist für Juli 2026 geplant, die Rückkehr der Probe für Ende 2027. Ihr Ziel, Aufschluss über die Entstehung und Entwicklung des frühen Sonnensystems gewinnen. Laut CNSA läuft die Mission bisher einwandfrei. Nicht so ganz einwandfrei läuft die US-Raumfahrtpolitik. Für alle Freunde der Weltraumforschung nun aufatmen. Anders als von der Regierung vorgeschlagen, sollen 55 NASA-Wissenschaftsmissionen nicht gestrichen, sondern weiterfinanziert werden. Darunter prominente Programme wie die Jupiter-Mission Juno, New Horizons und das Chandra-Röntgen-Teleskop. Auch internationale Verpflichtungen gegenüber Europa, etwa bei LISA und dem Rosalind Franklin Rover, sollen eingehalten werden. Apropos Mars, das ambitionierte Mars Sample Return Projekt, das taucht im Senatsbericht übrigens nicht auf. Weder wird die geplante Streichung bestätigt noch widerrufen. Das Prestigeprojekt bleibt damit bisher ohne neue Mittel. Wenn wir bei dem ESA Mars Rover Rosalind Franklin sind, nach Jahren der Ungewissheit hat die ESA die Fallschirme für ihre ExoMars-Mission erfolgreich neu getestet. In einem aufwendigen Experiment wurden zwei Hauptfallschirme, darunter ein 35 Meter messender Gigant, der größte, der je außerhalb der Erde eingesetzt werden soll, an einem Dummy-Abstiegsmodul befestigt und per Heliumballon auf 29 Kilometer Höhe über Kiruna gebracht. Der anschließende Freifall bis kurz unter Schallgeschwindigkeit, der simulierte die realen Eintrittsbedingungen in der dünnen Marsatmosphäre, die ja nur etwa 1% der Erdatmosphäre auf Meeresniveau entspricht. Beide Schirme, die öffneten sich wie geplant, eine entscheidende Vorbereitung für den geplanten Start 2028. Die Fallschirme hatten seit 2021 ungenutzt im Lager gelegen, nachdem die ESA ihre Zusammenarbeit mit Russland abgebrochen und ExoMars vollständig neu aufgestellt hatte. Nun ist Europas Mars Rover Rosalind Franklin ein gutes Stück näher an der geplanten Mars-Landung. Fallschirme. Obwohl in der Luft- und Raumfahrt seit Jahrzehnten im Einsatz, sorgen die immer wieder für Probleme. So auch bei der Deutsch-Französischen Exploration Company. Der kleine Raumfrachter Mission Possible, der hatte die Meeresoberfläche ziemlich unsanft erreicht. Firmengründerin Hélène Huby räumt ein, man habe das Risiko unterschätzt. Man hatte keinen einzigen Abwurftest vorab durchgeführt. Der Fehler, der lag nicht an den US-Fallschirm, sondern an der Auslösemechanik. Nun richtet sich der Blick auf das ehrgeizige Nachfolgeprojekt, die größere Nix-Kapsel, mit der man dann 2028 Fracht zur ISS fliegen will. Noch etwas zum Mars, einfach weil ich das Video so klasse fand. Im Orbital Robotic Laboratory der ESA, da wagte der vierbeinige Roboter Olympus den Sprung ins Unbekannte. Olympus wurde für Einsätze auf dem Mars und Mond konzipiert. Dank doppelgelenkiger Gliedmaßen bewegt sich der Roboter elegant hüpfend durch seine Testumgebung. Die Plattform, auf der Olympus für diese Tests befestigt war, die gleitet nahezu reibungslos auf einem Luftkissen über den ultraebenen Boden. So kann in zwei Achsen die Schwerkraft von Mars oder Mond simuliert werden. Da liegt der Roboter auch auf der Seite. In einer Testreihe gelang es Olympus sogar, sich von einer Wand zur anderen zu bewegen und dabei stets kontrolliert zu landen. Den Mond auf Erden, den durfte ich ja in Köln in der weltweit einmaligen Lunar Facility besichtigen. Genau dort auf der Linderhöhe bei DLR und ESA findet am 20. September ein Space Talent Day statt. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR und die Europäische Weltraumorganisation ESA öffnen gemeinsam ihre Toren für den Space Talent Day in Köln. Das Karriere-Event, das richtet sich gezielt an Studierende, Absolventinnen und Absolventen, die dann im Raumfahrtsektor Fuß fassen wollen. Wer teilnehmen möchte, der kann sich jetzt über die Webseite des DLR anmelden. Die Plätze sind begrenzt. Dass Senkrechtstarter diesen Ausflug nach Köln unternehmen konnte, das verdanken wir den Senkrechtstarter Schutzengeln. Das sind ja alle Menschen, die den Kanal regelmäßig Monitor unterstützen. Vielen Dank für euren Rückhalt. Wenn auch du aktiv dazu beitragen willst, Raumfahrt im deutschen Sprachraum nach vorne zu bringen, unter dem Video findest du einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Als kleines Extra bekommst du ja alle Videos vorab und komplett werbefrei. Dort findet ihr aktuell mein absolutes Highlight, super inspirierend, mein Interview mit der ersten deutschen Astronautin Rabea Rogge. Die Schutzengel haben das Interview in voller Länge schon bekommen, aber natürlich veröffentliche ich es zeitnah geschnitten für alle. Lass uns noch schnell auf die Starts der kommenden Woche schauen. Sonntag, 27. Juli, plant China von Taichuan aus den Start einer Langmarsch 6A. iSpace will am Dienstag, den 29. Juli, seiner Hyperbola 1-Rakete von Jinquan aus starten. In den frühen Morgenstunden am Mittwoch, 30. Juli, startet SpaceX wahrscheinlich von Cape Canaveral aus der Falcon 9 mit Starlings. Ebenfalls Mittwochnachmittag startet eine chinesische Langmarsch 8A mit einer neuen Gruppe von SatNet-Satelliten. Startplatz ist Wencheng. Indiens Raumfahrtorganisation ISRO, die bringt voraussichtlich am Mittwochnachmittag mit einer GSLV Mark II die NASA ISRO Erdbeobachtungsmission NISA in den Orbit. Noch am selben Tag, am Mittwoch, hielt vermutlich eine Falcon 9 mit Starlings vom kalifornischen Vandenberg ab. Rocket Lab bereitet für die Nacht zum Donnerstag, den 31. Juli, eine suborbitale Mission vor, und zwar mit einer Electron, die Mission Jake. Eine geheime Mission, der Start soll von der Wallops Flight Facility in Virginia erfolgen. Am Donnerstagabend steht dann der Start von Crew-11 auf dem Plan. Eine Falcon 9 bringt vier Astronauten in der Crew Dragon Endeavour vom Kennedy Space Center ins All. Zur Crew gehören Kommandantin Sina Cartman und Pilot Mike Finke von der NASA sowie die Missionsspezialisten Kimija Yui von der japanischen Raumfahrtagentur JAXA und Oleg Platanov von der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos. Hier noch einmal ein Shoutout für den Studiengang Physik und Technologie für Raumfahrtanwendungen an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Infos dazu findest du unter dem Video. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Wenn du es noch nicht gemacht hast, genau, guter Zeitpunkt für ein Abo. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön dreckig bleiben. Dein Mo.